Ich möchte die Schriftlesung machen, die auch gleichzeitig der Predigttext ist. Die steht in Titus 2, die Verse 11 bis 15, und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Ich bete noch einmal. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir es lesen können, in unserer Sprache haben, dass wir es verstehen können, Herr. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest an jedem Tag und an jedem Augenblick jedes Tages. Und Herr, wir beten, dass du uns hilfst, heute zu verstehen. Wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst. Ja, und wir bitten einfach, dass du uns hilfst, zuzuhören. Amen. Ja, ihr habt bestimmt schon gemerkt, heute ist wieder etwas, alles ein bisschen anders. Wir dachten, wir tun die Predigt mal an den Anfang, wo man noch etwas wacher vielleicht ist. Und wenn man so den Predigttext liest, dann habe ich so gedacht, da gibt es eigentlich direkt so ein Fremdwort, was viele Christen eigentlich kennen, was aber vielleicht auch so unterschiedlich in der Bibel benutzt wird, dass es manchmal schwer zu verstehen ist. Und zwar ist es das Wort Gnade. Kennt ihr mal von euch ein Sprichwort, wo Gnade drin vorkommt? Gnade vor Recht ergehen lassen. Gnade dir Gott. Noch eins. Ich hatte sonst im Internet noch nachgeguckt und gefunden, wer voller Unschuld ist, will nichts von Gnade wissen. Ich möchte jetzt nicht am Anfang eine Definition von Gnade hier anzeigen und das war's, sondern einfach mit dem Text, den wir heute haben, hoffe ich einfach, dass wir alle ein bisschen verstehen, was denn Gnade eigentlich ist oder was zumindest in dem Kontext Gnade ist, weil es ist eigentlich noch viel mehr als das. Hier der erste Vers, das geht direkt los, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Ich habe so gedacht, in Christus, Gott hat seinen Sohn hier auf die Erde gesandt, er ist am Kreuz gestorben für uns. Und darin ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Deswegen haben wir auch ein Kreuz eigentlich hängen, weil wir eigentlich wissen, dass Gottes Gnade in diesem Kreuz in Jesus sichtbar geworden ist. Und es ist die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Wenn man von Rettung redet, muss man sich ja eigentlich fragen, wovon wird man denn gerettet? Wir kennen das Wort Rettung aus Seenot. Manche Leute werden vielleicht aus Schulden gerettet, vielleicht aus Krankheit oder einer Gefahr. Aber ja, in Vers 14 in unserem Text steht ein Wort und ich glaube, davon werden wir auch gerettet, und zwar von Schuld und von den Folgen unserer Schuld. In Vers 14 lesen wir nämlich, dass Jesus uns gerettet hat, indem er sich selbst hingegeben hat, um uns von aller Schuld zu reinigen. Das heißt, von meiner Schuld. In der Bibel gibt es einen Vers in 1. Samuel, der heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Gott weiß alles, was in unserem Leben los ist, was gerade passiert. Deswegen konnten wir vorhin auch erstmal beten und Gott bitten, all die Dinge zu nehmen. Aber er kennt auch unsere Schuld und sie ist ihm nicht verborgen. Und wir hatten gerade dieses Anspiel gesehen, eine Tochter, die rebellisch ist, die eigentlich jede Menge Menschen verletzt, aber letztlich auch Gott, die einfach Dinge tut, die schuld sind. Also die Puppe da stehlen und dann den Eltern ungehorsam sein oder gegen die zu rebellieren, der Polizei sogar und letztlich gegen Gott, gegen seine Gebote. Das sind alles, ja, das ist alles Schuld. Und vielleicht bist du wie ich in einer christlichen Familie aufgewachsen und du hast schon als Kind total viel aus der Bibel gehört. Und dann kennst du das bestimmt auch. Dann sagt deine Mutter dir auch, bring doch mal den Müll raus. Und du hast echt überhaupt keine Lust darauf und machst das einfach nicht. Du bist nicht gehorsam gegenüber deinen Eltern, obwohl Gott dir sagt, ich möchte, dass du deinen Eltern gehorsam bist. Oder du hast einen Streit mit deinem Bruder, deiner Schwester und am Ende eskaliert es dann halt und du haust dem einen runter oder sowas. Und du weißt eigentlich genau, boah, sowas solltest du eigentlich nicht machen. Du weißt von Schuld. Aber vielleicht kommst du auch nicht aus einer christlichen Familie. Vielleicht hast du nicht als Kind aus der Bibel gehört. Und trotzdem gibt es auch in deinem Leben Dinge, da wette ich drauf, dass du weißt, da ist Schuld, dass du nicht unschuldig bist. Und die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, dass alle Menschen gesündigt haben. Gesündigt ist das biblische Wort für Schuld begehen. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle Menschen, da ist keiner von ausgeschlossen. Wir alle haben Schuld vor Gott. Und Gott sagt, dass jeder Mensch einmal für seine Tat gerichtet wird. Wir denken dann vielleicht, dass unsere guten Dinge, die wir tun, ja, wir helfen einen alten Oma über die Straße oder wir spenden etwas Geld, wenn es eine Flutkatastrophe gibt. Wir denken dann, wenn wir nett sind, ja, dann wird Gott im Gericht schon sagen, ach, guck mal, du hast echt so viel Gutes gemacht. Komm, die schlechten Dinge, die du gemacht hast, die Schuld, das wird einfach, das radiert sich so aus. Es ist dann hinterher in der Waage und alles ist gut. Wenn du so denkst, dann muss ich dir sagen, das ist falsch gedacht. Und Gott lässt uns in der Bibel wissen, dass man so vor Gottes Gericht nicht durchkommt, vor Gott nicht durchkommt. Es gab in der Bibel die Juden und die Juden hatten das Alte Testament, die 10 Gebote, die vorhin wir auch gesehen haben. Und gerade zur Zeit von Jesus gab es eine große Gruppe von Juden, die dafür gelebt haben oder versucht haben, alle diese Gebote zu erfüllen. Die echt alles daran gesetzt haben, gut zu sein und gerecht zu sein vor Gott. Aber selbst denen sagt Gott dann in der Bibel, auch in Römer 3 steht das, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott als gerecht da. Was auch immer ich tue, wie sehr ich mich auch anstrenge, selbst die Dinge, die Gott mir sagt zu tun, ich merke, irgendwo passt es nicht. Ich habe trotzdem Schuld vor Gott. Also können wir einfach sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir können nichts dafür tun, dass Gott uns in dem Gericht, was er in der Bibel auch ankündigt, was er einmal über jeden Menschen hält, dass Gott uns dann nicht verurteilen muss, weil Gott ist ein gerechter Richter. Er kann nicht einfach sagen, oh, die Schuld, die ich in deinem Leben sehe, ach, ja, komm, lassen wir mal 5 gerade sein lassen. Das geht bei Gott nicht, weil er gerecht ist. Und er muss den Menschen strafen. Und zwar damit, dass er ihn ewig von sich trennt. Und hier kommt halt die Gnade ins Spiel. Gott muss sich dann nämlich nicht mehr strafen in dem Gericht und als schuldig richten, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Ja, Gott hat an Jesus Christus schon das Gerichtsurteil, was wir verdient hätten für unsere Schuld, an ihm hat er das schon vollzogen. Und wenn wir daran glauben, dann wird Gott uns auch gnädig sein. Er wird Gnade vor Recht ergehen lassen. Und wir sind dann errettet durch die Folge unserer Schuld vor Gott. Und da ist dann vielleicht mal so ein paar Dinge über Gnade, die wir hier sehen. Wir sehen, dass das, was Gott gemacht hat, dass er uns errettet, das haben wir nicht verdient. Es ist unverdient. Er hätte es nicht machen müssen. Gott hat das freiwillig gemacht. Er hat da gehandelt, obwohl er es nicht hätte tun müssen. Und wir empfangen das als ein Geschenk. Das kann man annehmen. Gnade ist ein Geschenk. Es ist nicht der Lohn für etwas, was ich tue. Ja, wir Menschen haben keinerlei Anspruch auf das, was Gott gemacht hat. Und trotzdem hat er es gemacht. Und was ich vorhin am Anfang gesagt hatte, in Jesus Christus, seinem Sohn, ist halt Gottes Gnade ja sichtbar geworden. Sie wird uns in Jesus Christus angeboten. Das ist ein schönes Geschenk, oder? Und Gott hat noch etwas getan, in dem Moment, an dem wir im Glauben auf dieses angebotene Geschenk eingegangen sind. Und dazu möchte ich noch einmal den Anfang von Vers 14 lesen. Da steht, er, also Jesus Christus, ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen. Also wir lesen von Jesus Christus, er hat sich für uns selbst hingegeben. Wer von euch kennt diesen Film? Die meisten, nehme ich an. Ist ein guter Film. Ja, das ist der Film Gladiator. Das handelt von diesem Hauptdarsteller. Der ist ein römischer Feldherr. Und es wird eine Verschwörung gegen ihn unternommen. Und ganz am Ende landet er als Sklave bei Sklavenhändlern. Und diese Sklavenhändler, die nehmen ihn und andere Leute gefangen. Und dann kommen die auf den Sklavenmarkt. Und dort wird er dann von einem Gladiatorenlehrer gekauft. Von diesem älteren Mann da. Und das läuft eigentlich so ab, die Sklaven kommen alle dahin, die haben Ketten an den Händen. Das Bild habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Und dann kommt dieser Gladiatorenlehrer und guckt sich den an und denkt, oh, guck mal, der hat so ein Abzeichen von der römischen Legion, der weiß, wie man kämpft. Den will ich eigentlich haben für mich als Gladiator. Der sieht stark aus. Und dann kauft er ihn und andere Leute, indem er einen Preis bezahlt für sie. Und wenn man so drüber nachdenkt, der Hauptdarsteller und aber auch die anderen Sklaven, die da verkauft werden, die sind nicht frei. Erst mussten sie diesen Sklavenhändlern gehorchen. Da konnten sie nicht einfach machen, was sie wollten. Und dann müssen sie wieder diesem Gladiatorenlehrer gehorchen. Die sind immer noch nicht frei. Und genau das meint dieses Wort hier, was in Vers 14 steht, loskaufen. Das heißt, aus dem Sklavenmarkt freikaufen. Durch den Bezahlen eines Preises. Und genau das hat Jesus Christus getan. Gott hat genauso wie dieser Gladiatorenlehrer sich uns angeguckt, hat gesehen, oh, ihr seid nicht frei, ich bezahle den Preis für euch, durch Jesus Christus. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wovon wurden wir eigentlich freigekauft? Hier steht, von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, von der Herrschaft der Sünde. Also man war erst beherrscht, wie diese Sklaven erst beherrscht waren von dem Sklavenhändler und dann von dem Gladiatorenlehrer. So waren wir als Christen, bevor wir Christen wurden, beherrscht von der Sünde. Von diesem Prinzip, gegen Gottes Gebote sich aufzulehnen. Das heißt, wir mussten ihm gehorchen. Wir waren nicht frei. Und davon hat Gott uns losgekauft. Ich selber bin ja in dieser Gemeinde groß geworden und habe unter anderem auch Menschen gesehen, die früher in der Drogensucht gelebt haben. Und als Kind war es für mich nie schwer zu denken, ja, jemand, der in der Drogensucht lebt, der wird beherrscht davon. Der ist nicht frei. Aber ich hatte eigentlich gar nicht verstanden, dass auch ich schon als kleiner Junge unter der Herrschaft von Sünde stand. Auch ich war beherrscht. Auch ich habe Unwahrheiten gesagt, habe andere Menschen mit Absicht verletzt, meinen Eltern nicht gehorcht. Alle diese Dinge sind natürlich recht klein im Vergleich zu, wenn jemand Drogen nimmt oder so etwas. Aber vor Gott ist Sünde gleich Sünde. Auch als junger Mensch stand ich schon unter der Herrschaft von Sünde, von Schuld. Und davon hat uns Jesus auch ein für alle Mal befreit, in dem Moment, an dem wir Christen wurden. Es ist Gottes Gnade. Es ist sein Geschenk, dass wir befreit wurden. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft von Sünde und müssen ihr nicht mehr gehorchen. Der Text sagt, sondern wir sind jetzt sein Volk, wir sind sein Eigentum. Jesus Christus ist jetzt unser Herr und ihm gehorchen wir jetzt. Und unser Leben ist gar nicht mehr davon bestimmt, gegen Gottes Gebote zu handeln, oder? Tja, da trifft manchmal das, was wir in der Bibel lesen, auf eine andere Realität in unserem Leben. Ich denke, fast jeder Christ könnte das heute Morgen auch bezeugen und sagen, dass es Dinge in seinem Leben gibt, wo er eigentlich weiß, die sind nicht richtig. Da hat er Schuld. Und wir wissen, wir wollen diese Dinge nicht tun und sollen sie nicht tun, aber irgendwie machen wir es trotzdem. Und da komme ich jetzt zu meinem anderen Punkt. In Vers 12 und 13. Gottes Geist erzieht uns durch die Gnade. Vielleicht fangen wir nochmal bei Vers 11 an. Dort gibt es ein Verbindungswort, das diesen ganzen Abschnitt einleitet. Dort steht denn. Und das baut ja darauf auf, dass es in dem Abschnitt davor irgendwas gibt, was dann erklärt wird. Und da schließt Paulus einen Abschnitt über Sklaven, wo er ihnen sagt, so sollt ihr sein. Und da sagt er, alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Also mit anderen Worten, das Leben dieser Sklaven soll für andere widerspiegeln, wer Gott ist und was Gott in seinem Wort sagt. Und ich denke, das ist etwas, was jeden Christen betrifft, nicht nur diese Sklaven damals. Und hier können wir dann lesen, alles, was wir tun, soll widerspiegeln, wer Gott ist und was er in seinem Wort sagt, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade ist die Grundlage für unser Leben als Christen. Es ist nicht einfach nur, am Anfang hat Jesus uns errettet, war uns gnädig und dann brauchen wir die Gnade einfach nicht mehr. Nein, sie ist unsere Grundlage. Ich war im Jahr 2014 in Norwegen und dort haben wir eine Rafting-Tour gemacht, unter anderem. Und ja, davon ist mir einfach ein Bild hängen geblieben, was ich einfach, finde ich, das sehr gut illustriert. Wir saßen, glaube ich, zu 6 oder 8 Leuten in einem Boot und man sitzt beim Rafting ja so außen auf den Rändern von dem Schlauchboot. Und dann geht es halt einen reißenden Fluss runter, manchmal stromschnell, manchmal so, ist kein Wasserfall, aber es geht so ein bisschen über die Steine. Ja, und dann hatten wir auch einen Führer mit uns im Boot, der das Ganze jeden Tag macht und einfach alles wusste. Und der hat uns auch vorher ausgestattet, der hat uns eine Schwimmweste gegeben, einen Helm, Schuhe und einen Neoprenanzug und alles. Und wir waren top ausgerüstet. Und dann sagt er uns noch, dass wir aufpassen sollen. Bei diesen Stromschnellen kann es halt einfach mal sein, dass wir hinten überkippen ins Wasser, in diesen Fluss fallen. Oder wenn man über so einen kleinen Hubbel drüber fährt, dann kann es auch sein, dass man irgendwie durchgeschüttelt wird, man fliegt raus. Und dass das einfach passieren kann. Er sagt dann aber zu uns, wenn das passiert, dann geratet nicht in Panik, sondern lehnt euch einfach zurück. Ihr habt diese Schwimmweste an, ihr habt einen Helm, euch kann eigentlich nicht viel passieren. Ich musste die Erfahrung dann auch machen. Mir ist aber auch nichts passiert, aber im ersten Moment ist man total panisch. Man fliegt aus dem Boot, ist im kalten Wasser und denkt, oh, was mache ich jetzt? Aber dann musste ich mich einfach erinnern, was dieser Führer uns gesagt hat. Er sagt uns dann, wenn das passiert, dann lehn dich einfach zurück. Die Schwimmweste hält dich eh über dem Wasser und du wirst irgendwann gegen eine Richtung des Ufers getrieben und dann kannst du auch mit deinen Füßen auf den Boden und kannst so rauslaufen. Hat bei mir auch funktioniert. Aber genau dieses Zurücklehnen, dieses Vertrauen, ja, das brauchen wir auch. Wir müssen auch auf Gottes Gnade vertrauen. Und zwar meine ich das so, also manchmal meinen wir als Christen, dass wir aus eigener Kraft etwas tun müssen, aus eigener Kraft uns ändern müssen. Vielleicht sehen wir was in anderen Leuten, in anderen Christen und denken, boah, das will ich auch haben, so will ich auch sein. Vielleicht sagt uns auch jemand anders etwas und ich denke, ja, das klingt plausibel, mache ich mal. Und das sind nicht grundsätzlich falsche Dinge, aber es kann sein, dass wir uns selber unter Druck setzen und dass wir meinen, wir müssten jetzt ein bestimmter Mensch sein, weil wir auf einmal Christen geworden sind. Und je nachdem, wie lange wir das so leben, wie lange wir uns selber unter Druck setzen, anders zu sein, dann merken wir eigentlich, dass von der Freude Gottes in unserem Leben überhaupt nichts mehr übrig wird. Also ich kenne das aus meiner Zeit. Und hier lesen wir aber, dass Jesus alles macht, er bewirkt, dass unser Leben wie eine Empfehlung für Gott aussehen kann. Dass es widerspiegelt, wer Gott ist und was er sagt, und zwar durch die Gnade. Lasst uns also zurücklehnen und vertrauen, dass er es tut. Und da komme ich jetzt zu den Versen 12 und 13. Da steht etwas von, sie erzieht uns dazu, die Gnade. Die Gnade erzieht uns dazu, dass wir uns von bestimmten Dingen abwenden in unserem Leben. Aber sie erzieht uns auch dazu, dass wir in bestimmten Situationen anders handeln und dass wir eine Hoffnung erwarten. Das klingt echt einfach, oder? Wir müssen einfach nur vertrauen, dass Gott das alles macht. Richtig? Es ist auch richtig. Die Bibel sagt es ja, Gott erzieht uns durch seine Gnade. Gott redet zu uns in unser Leben. Und er kann das halt in einer Predigt tun, er kann das durch das Lesen des Wortes Gottes tun, er kann das einfach durch den Heiligen Geist tun, vielleicht auch durch andere Leute in der Gemeinde. Aber wenn man von Erziehung redet, dann gibt es auch den Punkt Gehorsam. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Wir alle kennen die Situation aus unserer Kindheit vielleicht, wo unsere Eltern irgendwas von uns wollten und wir waren einfach nicht gehorsam. Wir wollten einfach nicht. Wir wollten nicht zu einer bestimmten Zeit den Fernseher ausmachen, weil wir wussten, unsere Eltern werden es nicht mitkriegen. Das ist nur ein total banales Beispiel. Oder nehmen wir mal an, du hast deinen Führerschein gemacht und dein Vater gibt dir das Auto, leiht es dir, du möchtest mit Freunden abends ins Kino fahren und dann kommt, bevor du losfährst, noch dein Vater und sagt, ja, fahr bitte vorsichtig und fahr bitte nicht schneller als 120 auf der Autobahn. Und du denkst, ja toll, ich wollte doch meinen Freunden zeigen, wie gut ich fahren kann. Und dann ist es einfach die Situation, du weißt, dein Vater wird es eh nicht mitkriegen. Und dann denkst du halt, komm, ist doch egal, oder? Ungehorsam. Die Sache ist, Gehorsam ist einfach nicht besser oder schlechter, weil die Sache eine größere oder eine kleinere ist. Oder weil es mehr, also wichtiger ist oder weniger wichtig. Gehorsam ist immer wichtig. Und Gehorsam ist Gott wichtig. Durch Gehorsam zeigen wir Liebe und Vertrauen gegenüber unseren Eltern und auch gegenüber Gott. Manchmal wissen wir genau, was Gott gerade möchte. Wir haben ja vorhin gelesen, er zieht uns. Das ist so ein Selbstläufer von Gott, oder nicht? Aber wir können uns halt dagegen entscheiden, weil Gott uns den Freiraum sogar gibt. Er gibt uns den Freiraum, gehorsam zu sein. Gott hat uns nicht zu Robotern gemacht, die jetzt einfach darauf programmiert sind, seinen Willen zu tun. Ja, wir wissen von diesem Text, es ist nicht ein, ich muss selber mein Leben als Christ in die Hand nehmen und von alleine besser werden, sondern Gott erzieht uns in seiner Gnade, anders zu sein. In Galater 5, Vers 16 steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wie lassen wir den Geist Gottes unser Verhalten bestimmen? Durch Gehorsam, indem wir zuhören und gehorsam sind. Wenn ich darüber nachdenke, wie mein Vater mich erzogen hat, dann weiß ich, dass es da manchmal Situationen gab, wo mir nicht klar war, warum mein Vater mir etwas verbietet oder warum er etwas Bestimmtes von mir möchte. Und das lag wahrscheinlich daran, dass ich einfach ein Kind war, dass ich nicht sehen konnte, was er gesehen hat. Und seine Absicht war mir einfach dann nicht klar. Und ich glaube, als ich darüber nachgedacht habe, das passt eigentlich voll für unser christliches Leben. Manchmal wissen wir genau, was Gott von uns möchte, aber wir verstehen nicht so ganz, warum will er das jetzt eigentlich? Seine Absicht ist uns manchmal einfach gar nicht klar. Und wir müssen einfach erkennen, wir sind genauso Kinder vor Gott. Gott ist allmächtig, Gott ist groß und Gott hat einen Plan für diese Welt und auch einen Plan für mein Leben. Aber manchmal verstehe ich es einfach nicht. Gott lässt uns ja auch in der Bibel seine Absichten klar werden. Und doch gibt es manchmal einfach Situationen, wo es einfach verschleiert ist. Und da kommt es einfach dann darauf an, dass man vertraut. Also ich hätte damals, selbst wenn ich die Absicht meines Vaters nicht verstanden habe, hätte ich ihm einfach vertrauen sollen. Und einfach gehorsam sein sollen. Habe ich leider auch nicht immer gemacht und musste dann vielleicht auch mal eine schmerzliche Erfahrung machen. Alle Absichten von Gott für unser Leben, alles, was er zulässt, auch in unserem Leben, das dient uns zum Guten. Und Gott hat seine Liebe zu uns ja schon dadurch bewiesen, dass er überhaupt Jesus gesandt hat. Er hätte das ja nicht tun müssen, haben wir vorhin gesehen. Es war freiwillig. Gott hätte es nicht tun müssen. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Man könnte den Vers ja auch anders sagen und sagen, so sehr hat Gott dich geliebt und alle Menschen auf der Welt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Wie viel mehr können wir unserem Gott denn dann mit allen Dingen, die es in unserem Alltag gibt, einfach vertrauen? Weil wir wissen, dass er uns so sehr liebt. Das war der erste Punkt. Vertraue Gottes Gnade. Das gilt besonders für jemand, der kein Christ ist. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er Gnade vor Recht ergehen lassen kann. Er spricht dich frei von deiner Schuld und von der Folge deiner Schuld. Und er macht dich frei von der Herrschaft der Sünde. Du musst dir nicht mehr gehorchen. Und das gilt auch für Christen. Und oft ist uns das gar nicht bewusst, dass Jesus uns eigentlich schon frei gemacht hat, weil wir nicht darauf vertrauen. Und Gott erzieht uns durch die Gnade, nicht ich selber. Und er erzieht uns in Liebe und ich kann ihm vertrauen. Das sind Dinge, die wir heute lernen können. Und ich dachte, ich schließe mit einer Geschichte. Der Daniel Persin hat früher bei uns Jugend gemacht und er hat diese Geschichte immer mal wieder erzählt. Wahrscheinlich wusste er auch, was so gerade in unserem Leben abgeht. Und er sagte, genau für dieses Beispiel gehorsam zu sein, sagte er, wir wissen eigentlich immer von Gott, was er gerade möchte. Es ist uns irgendwie bewusst. Gott redet ja zu uns. Seine Gnade erzieht uns. Und das ist wie bei einer Treppe. Ich gehe Stufe für Stufe nach oben. Und ich weiß immer, was ich tun muss als Christ. Gott vertrauen und die nächste Stufe nehmen. Gehorsam zu sein gegenüber seinem Reden. Die Frage ist, sind wir gehorsam? Und welcher Gehorsamsschritt ist vielleicht bei dir gerade dran? Das können ganz verschiedene Dinge sein. Manchmal wissen wir einfach, dass wir Schuld haben vor Gott, die uns von ihm trennt, von der Gemeinschaft mit ihm. Und dann müssen wir einfach kommen zu Gott, die Schuld bekennen und Vergebung empfangen. Aber manchmal sind es auch ganz andere Dinge. Gott legt es uns vielleicht aufs Herz, mit meinem Arbeitskollegen über Gott zu reden. Oder für jemanden zu beten, jemanden einzuladen, Zeit mit jemandem zu verbringen. Viele verschiedene Dinge. Das weiß ich nicht, was Gottes Geist euch heute sagt. Die Frage ist, welcher Gehorsamsschritt ist bei dir gerade dran? Gott gibt uns diesen Freiraum, gehorsam zu sein.